Für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns und in ihm leben, weben und sind wir. Ich denke, der passt gut zu meinem Start. Wenn man das Gott alles unter Kontrolle hat und ich habe mich viel gefragt, ja, was läuft jetzt zur Zeit? Mir ist der Gedanke gekommen, dass Gott einfach der Welt zeigen will, wie es sich anfühlt, wenn man wenig Freude hat. Ich denke, dass Gott zur Zeit einfach auf der ganzen Erde die Freude wegnimmt, um zu zeigen, wie er sich fühlt mit den Menschen. Und ich denke, wenn Gott sich schon von den Menschen, die ihn ja nicht kennen, nicht viel Freude erwarten kann, dann soll es doch mit uns, mit seinem Volk, das ihn kennt, nicht so sein. Und das ist das Thema meiner Botschaft heute. Und das ist so mein Thema. Es geht um die Freude, die Gott an uns haben will. Und meine Predigt beruht auf drei Lehrsätze. Der erste lautet: Gott will sich freuen an dir. Du sollst Frucht bringen. Und damit sich das besser einprägt bei uns, lasse ich jetzt ein Bild einblenden von einer riesigen Weintraube, die Josua und Kaleb zu zweit aus dem gelobten Land tragen. War schön, wenn Sie das Bild einprägen würdet. Also ihr seid die Traube, sollte es sein. Zumindest, wenn wir am Ende unserer Tage angekommen sind, dann sollen wir dieser fetten Traube da gleichen. Das ist unsere Bestimmung von Gott her. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, damit Gott sich an uns freuen kann, Voraussetzung dafür ist, dass wir uns verändern lassen. Sonst geht es nicht an. Ab und zu kommt es vor, dass Menschen uns vielleicht auf die Schultern klopfen und sagen: Bleib so, wie du bist. Ich denke, da müssen wir immer aufpassen. Gott lobt uns zwar auch überall da, was Lobenswertes gibt an uns, aber er verfällt niemals in Lobhudelei, sondern er zeigt uns immer auch auf, wo wir Veränderung brauchen. Und der dritte Punkt, und der klingt ein bisschen hart, der heißt: Wer Gott nicht die Erlaubnis gibt, ihn immer wieder zu verändern, der gehört nicht zu ihm. Ja, dass Gott Freude haben will an seinem Volk, das hat eine lange Geschichte in der Bibel und wir wollen das heute ein bisschen vertiefen, indem wir zu Anfang mal das Lied von Gott und seinem Weinberg betrachten. Das heißt, wir werden es doch eine ganze halbe Stunde hindurch machen, aber es gibt drei Versionen davon und wir schauen uns die erste Version an in Jesaja 5, die Kapitel 5, die Verse 1 bis 7. Ich lese leider die Verse 1 bis 2. Singen will ich von meinem Freund das Lied meines Liebsten von seinem Weinberg. Einen Weinberg hatte mein Freund auf einem fetten Hügel und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit Edelreben. Er baute einen Turm in seine Mitte und hieb auch eine Kelterkufe darin aus. Dann erwartete er, dass er Trauben bringe. Doch er brachte schlechte Beeren. Jesaja nennt Gott da in Vers 1 seinen Freund, seinen Liebsten. Es ist ganz wichtig, dass wir in diesem Verhältnis stehen zu Gott. Und immer dann, wenn sich da etwas dazwischen schiebt, dass wir das nicht mehr aus reinem Herzen sagen können, dass da was da ist, was dieses Verhältnis trübt, dann müssen wir was dagegen unternehmen. Und der Prophet zieht jetzt in diesem Lied ein Resümee über das, was Gott empfindet über sein Volk Israel. Und zwar ein starkes halbes Jahrtausend, nachdem er es ins gelobte Land gebracht hat. Jesaja beginnt damit, indem er aufzählt, was Gott alles investiert hat. Er sagt, einen Weinberg hatte mein Freund auf einem fetten Hügel. Und meine Elberfelder Bibel, der in puncto Parallelstellen ziemlich unschlagbar ist, sagt mir, ich soll jetzt aufschlagen, 5. Mose 8, die Verse 7 bis 10. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Ebene und im Gebirge entspringen. Ein Land des Weizens und der Gerste, der Weinstöcke, Feigenbäume und Granatbäume. Ein Land mit ölreichen Olivenbäumen und Honig. Ein Land, in dem du nicht in Armut dein Brot essen wirst, in dem es dir an nichts fehlen wird. Ein Land, dessen Steine Eisen sind und aus dessen Bergen du Kupfer hauen wirst. Und du wirst essen und satt werden und sollst den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Also der Standort, der war schon mal gut, da kann man nichts sagen. Aber auch sonst sehen wir, dass Gott alles picobello angerichtet hat. Ich kenne mich jetzt nicht so aus mit dem Weinbau und wir haben jetzt auch nicht die Zeit, das alles zu vergeistlichen, was da Gott gemacht hat, an Umgraben, Steine entfernen, der Turm in der Mitte und die Edelreben, dann Vers 5 wäre noch der Zaun rundherum. Aber zur Kelterkufe möchte ich schon ein paar Worte sagen. Das ist wichtig für unser heutiges Thema. Die Trauben, die Gott erwartet, seien nicht als Esstrauben, Tischtrauben bestimmt, sondern für die Kelterkufe. Was aber passiert in der Kelterkufe? Da werden die geernten Trauben eingeworfen, um zertreten zu werden. Das gibt es sogar bei uns heute noch teilweise. Barfüßig werden sie zertreten und aus dem Most entsteht dann das, was man Wein nennt. Wein, aber in der Bibel, ist immer ein anderes Wort für Freude. Ich sage zum Beispiel, der Weinstock in der Geschichte von den Bäumen, die Ausschau halten nach einem König im Buch Richter, warum sollte ich meinen Most aufgeben, der Götter und Menschen erfreut? Versteht ihr den Gedankengang von der Kelterkufe? Gott hat, braucht von uns nichts. Er hat nicht nötig, dass er von uns gefüttert wird. Aber ein gutes Glas Freude darf es schon sein, denke ich, für seine Großzügigkeit als Dank. Gott will Freude haben an seinem Volk. Wenn wir das jetzt betrachten, im Alten Testament, dann sehen wir, dass er eigentlich nicht so viel Gegenleistung erwartet hat von Israel. Der Prophet Micha bringt es einmal auf den Punkt, wenn er sagt, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Doch der Weinberg brachte schlechte Beeren. Schlechte Beeren ist gleich schlechter Wein. Jahrhundertelanger schlechter Wein, wenn wir wieder, sagen wir wieder bei Jesaja, ja, heißt, dass Gottes Geduld irgendwann auch zu Ende ist. Und circa 100 Jahre später geht es dann in die babylonische Gefangenschaft, haben auch 70 Jahre Quarantänekrieg, Zeit zum Nachdenken. Und in Vers 4 lesen wir nur die rhetorische Frage, die Gott stellt an die Männer von Juda und von Jerusalem. Was war an meinem Weinberg noch zu tun, was ich nicht an ihm getan habe, ihr Bewohner von Jerusalem und von Juda? Jetzt ist natürlich so, dass Gott wüsste schon noch was, was zu tun gewesen wäre. Er hat noch einen Trumpf im Ärmel, den aber spielt er jetzt noch nicht aus. Ein Trumpf, damit der Weinberg wirklich besser gedeiht wäre. Aber die Zeit ist noch nicht reif. Wir wissen natürlich, Jesaja prophezeit später selber, Hesekiel, Joel, vielleicht lesen wir gerade die Stelle von Hesekiel, Hesekiel 36, Vers 27. Sag Gott, was er tun wird eines Tages. Vers 27, Entschuldigung. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Also das war damals schon noch ausständig und wir wissen ja, dass die Juden dann noch 70 Jahre wieder aus Babylon zurückgekehrt sein und dass Gott das nochmals gut 500 Jahre durchgezogen hat mit den Juden. Und man muss sagen, dass es nach der Gefangenschaft auch in bestimmter Hinsicht besser geworden ist. Von den fremden Göttern hören wir nichts mehr, die vorher so im Zentrum ihrer Bemühungen waren. Da hat man jetzt endgültig genug gehabt, man hat eine Erfahrung gemacht, die war nicht fein. Und auch eine bemerkenswerte fromme Aktivität war vorhanden. Während dieser Zeit hat auch Jesus damals erlebt, die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben schon dafür gesorgt. Trotzdem war das Ganze größtenteils äußerlich. Man wollte einfach vor den Menschen gut dastehen, aber innerlich an wirklicher Gotteserkenntnis war nicht viel vorhanden. Es ist eben so eine Sache mit der Frömmigkeit ohne den Heiligen Geist. Das hat dann halt irgendwann mal seine Grenze. Es darf also auch nicht verwundern, dass, wenn Jesus dann gekommen ist, das wird beschrieben in Johannes 1, heißt, er kam in die Welt und die Welt erkannte ihn nicht. Mit Welt sind natürlich die Juden gemeint, denn Jesus ist ja mit der Welt außerhalb von Israel kaum in Kontakt gekommen. Ja, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und somit ist Herr Jesus gezwungen, am Ende seines dreijährigen Dienstes an den Juden, das alte Lied des Jesaja ein zweites Mal umzustimmen. Dieses Mal wird es erweitert um eine Strophe. Das Lied ist vor allem eine Anklage an die religiösen Führer des Volkes. Wir schlagen auf Matthäus 21, ab Vers 33. Das ist das Gleichnis vom Hausherrn, der einen Weinberg pflanzt. Ich fasse das kurz zusammen und mit einem Zaun darum, damit wirklich alles geschützt ist, mit der Kälte sehen wir wieder und einem Turm. Und der verpachtet den Weinberg an die religiösen Führer. Aber immer dann, wenn er einen Knecht schickt, um seine Pacht jetzt einzufordern, schlagen sie ihn oder bringen ihn sogar um. Und zuletzt, sagt Jesus, schickt der Hausherr seinen Sohn. Aber auch den töten sie. Und Vers 43 sagt Jesus dann ein Wort, das dieses Kapitel mit den Juden abschließt. Er sagt, deshalb sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Ja, und jetzt sind wir bei uns, weil diese Nation sind natürlich wir Christen. Wir sind die Profiteure, sagt Paulus im Römerbrief, Römer 11, brauchen wir nicht aufschlagen, des Unglaubens der Juden. Die Juden sind und bleiben zwar der fette Ölbaum, der sie sind. Paulus gebraucht nicht das Bild vom Weinberg, sondern vom Ölbaum. Aber momentan seien sie nichts weiteres als herausgerissene Zweige. Und zwar diesmal für eine längere Zeit. Nicht bloß 70 Jahre wie beim ersten Mal, sondern mittlerweile sind es ja, bald 2000 Jahre. Wie lange noch? Das liegt nicht an Ihnen, sondern an dem sich erbarmenden Gott, sagt Paulus. Also es liegt nicht am menschlichen Strampeln, wenn Gott sich erbarmt. Es hat auch nicht an uns gelegen, sondern einfach am sich erbarmenden Gottes, der was sich jetzt uns erbarmt. Und zwar, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Vers 25 im 11. Kapitel des Römerbriefes. Das ist dann das Finale, der finale Punkt. Wenn die Vollzahl der Nationen hineingekommen ist, dann hört die Verstockung auf und Gott wird sich Israels wieder erbarmen. Aber es ist eine allgemeine Angabe, es ist jetzt kein genaues Datum. Und so lange sind wir, die Nichtjuden, der wilde Ölbaum, wie wir von Paulus bezeichnet werden, in den fetten Ölbaum eingepfropft. Natürlich nur die, die was glauben, nicht alle aus den Nationen, sondern nur die, die was glauben. Aber wir sollen uns jetzt nicht einbilden, sagt Paulus, dass wir von Gott eine andere Behandlung erfahren werden. Er schreibt vor allem in Römer 11, richtig, sie sind herausgebrochen worden durch den Unglauben. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht geschont hat, wird er auch dich nicht schonen. Im Gegenteil, würde ich sagen, wenn Gott schon von den Juden gute Resultate, gute Beeren verlangt hat, die ja den Heiligen Geist nicht gehabt haben wie wir, wie viel mehr wird er sie jetzt von uns erwarten? Und das sagt auch Jesus, mit anderen Worten, Jesus gebraucht wieder das Wort vom Weinberg, in Johannes 15. Nachdem er ihnen in Kapitel 14 eben versichert hat, dass der Heilige Geist kommen wird, können wir ja vorlesen, Kapitel 14, Vers 23 bis 26, sagt Jesus, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch geredet, während ich bei euch weile. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und dann am Umblättern in Kapitel 15. Wen wundert's? Alles andere wäre unkonsequent und auch ungerecht gegenüber den Juden. Erinnert er seine Jünger daran, das sind wir heute, dass der Gott, auf den sie sich eingelassen haben, immer noch ein Weingärtner ist. Und zwar mehr denn je mit all seinen Prinzipien, die noch wie vor dieselben sind. Und dann lesen wir jetzt den ganzen Text durch, die Verse 1 bis 8, Johannes 15, Verse 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe, sagt Jesus in Vers 3. Wen meint Jesus in diesem Moment mit ihr? Meint er vielleicht die 12? Natürlich nicht, er meint die 11. Schon in Kapitel 13 sagt Jesus, in Rom und der Fußwaschung, sagt er, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überlieferte, darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Und im gleichen Kapitel noch lesen wir, wie Judas den Saul verlässt. Das heißt, als nun jener den Bissen genommen hatte, den Jesus ihm reichte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Judas hat das reinigende Wort Jesu nie wirklich an sich herumgelassen. Er war ein Meister darin, dabei zu sein, ohne in Wirklichkeit innerlich dazuzugehören. Deshalb ist er jetzt da in Kapitel 15 eben, wo die Rede ist, eben vom Weinstock, schon aussortiert. Wenn Jesus sagt in Vers 2, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt mein Vater weg, und in Vers 6 spricht er von hinausgeworfen werden, von verdorren, von ins Feuer geworfen werden, dann hat er sicherlich ganz eindrücklich zunächst einmal Judas vor Augen. Es war noch ganz frisch, Judas mit seinem Schicksal, das was ja ziemlich schlimm war, sagt Petrus später in Apostelgeschichte 1. Er, der uns zugezählt war, hat zwar von dem Lohn der Ungerechtigkeit einen Acker erworben, ist aber kopfüber gestürzt, mitten in zwei geborsten und alle seine Eingeweide sind ausgeschüttet worden. Judas Iskariot hat es natürlich nur einen gegeben, aber er ist in diesem Gleichnis Jesu, denke ich da, der Prototyp auch für viele, viele andere Menschen, die zwar neu dran sind am Wort, aber Abstand halten, wenn es jetzt darum geht, dieses Wort effektiv an sich herunterzulassen, sich reinigen zu lassen. Das sind sehr viele von denen, die sich noch Jesus Christus eben nennen, die sich Christen nennen. Die Eltern von euch können sich sicher erinnern an den sogenannten Jesus-Film nach dem Lukas-Evangelium, der ist gedreht worden vor gut 40 Jahren. Damals war die Weltbevölkerung gut die Hälfte von heute, also zwischen 3 und 4 Milliarden. Mich hat an diesem Film ganz am Anfang die Oberflächlichkeit schockiert, mit der zu Beginn eine Schrift eingeblendet wird, wo behauptet wird, dass dieser Jesus mehr als eine Milliarde Anhänger habe. Ich denke, man hat den Begriff Anhänger bewusst schlau gewählt. Jesus aber legt keinen Wert auf Anhänger. Er will Jünger. Ein Jünger, der aber wirklich zu seiner Gemeinde dazugehört, der ist ein Gereinigter im Wasserbad des Wortes. Wenn wir in Epheser 5 auch wieder weitermachen können, Herren wären. Das wussten natürlich die, die den Film gemacht haben, und man wollte Jesus einfach groß herausstellen. Und deshalb hat man halt all seine Anhänger aufgezählt. Anhänger in dem Sinne nämlich, wie es da auch nichts offen gesagt worden ist, aber die, was man da gezählt hat, waren nämlich alle, die was irgendwo in einem Kirchenregister drinnen stehen. Ich habe nachgeschaut im Lex Atlas zur Bibel aus dem Jahre 82 und da war die Gesamtzahl der in den Taufregistern aller Kirchen dieser Welt eingetragenen 1 Milliarde und 24 Millionen. Die Realität aber ist die, damals wie heute, dass der größere Teil davon zur Bibel, zum Wort Gottes, das gleiche Verhältnis hat wie der Landstreicher zur Badewanne. Deshalb ist es immer gefährlich, wenn wir mit Zahlen groß tun wollen, wie viele wir sind. Ich denke, die sind gemeint da mit denen, die was zwar eben an Jesus sein, aber in Wirklichkeit nicht mit ihm leben. Die Verdorben und die Polizei da ist, eben wo Gott die Engel aussenden wird und den Weizen vom Unkraut trennen wird, wo diese Trennung eben geben wird. Aber die, und das ist ganz wichtig, denke ich, wenn man dieses Gleichnis lesen, dass, wo Menschen eine Heilsgewissheit, Zweifel kriegen, das will damit nicht gesagt sein. Alle, die was wirklich in Christus Jesus sind, für die gibt es keine Verdammnis, sagt die Bibel. Jesus sagt, ich kenne meine Schafe und der muss man erst mal kennen, der man da eins rausreißt. Unsere Füße, haben wir gehört, die gehören zwar gereinigt, weil wir täglich beschmutzt werden. Aber da sind wir ja in Behandlung. Wir sein als Christen, wenn wir wirklich solche sein, involviert in einen Prozess, den die Bibel Heiligung nennt. Schauen wir uns jetzt um, wie diese Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird, Hebräer 12, Vers 14, wie diese ausschaut. Jesus nennt da in Johannes 15 zwei Dinge. Ich kann bei Johannes 15 bleiben. Die Rebe, die bereits Frucht bringt, braucht, damit ihre Frucht auch zur Vollendung kommt. Erstens, die Rebe braucht Reinigung. Reinigung hat damit zu tun, dass etwas Negatives, das uns noch anhaftet, weg muss. Es muss entfernt werden. Und zweitens muss die Rebe, wenn sie richtig Frucht bringen will, in ihm bleiben, in Jesus bleiben. Das ist nicht Entfernen von Negativen, sondern Tun von Positiven. Beides braucht es. Das eine oder das andere ist zu wenig. Die Reinigung, ohne dass Positives dazukommt, ist zu wenig. Jesus sagt mal, wenn der böse Geist vom Menschen ausgefahren ist, so wandert er Dürre, Jachte und sucht Ruhe. Und da er sie nicht findet, spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen bin. Findet er das Haus zwar gekehrt und geschmückt, aber leer, dann geht er hinein und nimmt sieben andere Geister mit, böser als er selbst, und sie gehen hinein und wohnen dort. Und das Ende jenes Menschen wird schlimmer sein als der Anfang. Also beginnen wir, diese zwei Dinge betrachten wir noch, dann bald fertig. Beginnen wir mit der Reinigung, mit unserer Reinigung. Das Böse an uns muss weg. Die Reinigung hat im Neuen Testament zwei Akteure. Der erste, und das ist vielleicht nicht populär, sind wir selbst. Wir sind aufgefordert, selbst für unsere Reinigung zu sorgen. Ich lese da einfach jetzt mal kurz umkommentiert ein paar Bibelstellen. Dann kann jeder selber urteilen. Die erste Bibelstelle ist 1. Johannes 3, die Verse 2 und 3. Die Verse 2 und 3. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Zweite Bibelstelle, Matthäus 5, 29 bis 30. Da werden wir auch auffordern, aktiv zu werden. Jesus sagt, wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir, denn es ist dir besser, dass eines deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir, denn es ist dir besser, dass eines deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Dann haben wir Selbstzeugnis von Paulus, das ist 1. Korinther 9, die Verse 26 und 27. Paulus sagt, ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. Und die letzte Stelle ist 2. Korinther, Kapitel 6, die Verse 17 und 18. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein. Und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Also, dass wir willens sind, unsere Reinigung in Angriff zu nehmen, ist Voraussetzung dafür, dass Gott uns als seine Kinder überhaupt ohnen. So, das ist, denke ich mal, mindestens der gute Wille von uns, ist Frage. Also ein Ja dazu müssen wir haben. Da fängt schon einmal an. Unser Start mit Gott ist ja eigentlich ist eine Bekehrung, ist eine Umkehr, dass wir einen anderen Weg eben bestreiten wollen, als wir vorher gemacht haben. Und nichts anderes ist damit gemeint. Und natürlich alltäglich natürlich diesen Prozess sich auch bewusst stellen. Und wir brauchen auch die Reinigung durch den Vater. Also wir müssen uns selber reinigen, aber wir brauchen auch die Reinigung durch Gott, den Vater. Und zwar wieso? Weil wir eben in manchen Bereichen mit uns viel zu gnädig umgehen. Wir sehen Balken in unseren Augen oft einmal nicht seine später bei anderen, aber im Balken in unseren Augen will man oft gar nicht, wahrhaben. Deshalb brauchen wir den Vater, der was uns reinigt. Können wir aufschlagen, Hebräer 12, Vers 4. Hebräer 12, Vers 4. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt oder geißelt wörtlich, aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Das war ein bisschen lebendige Sprache, aber sicher nicht ohne Absicht. Moderne Bibelübersetzungen geben sich oft viel Mühe, solche Aussagen abzurunden, zu mildern und so, denke ich. Es ist so, wenn Gott uns süchtig, dann nicht deshalb, weil er jetzt Freude daran hätte, sondern einfach, weil wir es brauchen. Menschenbein, Menschen, wie gesagt, Menschenfleisch muss, will gebeinig sein. Ja, das ist leider so. Und das kann mal ziemlich deftig ausfallen in unserem Leben. Mir ist das Beispiel gekommen von Jona. Jona wird ja wegen seiner Widerspenstigkeit über Bord geworfen. Zwar kommt ein großer Fisch gleich angeschwommen, weil Gott will ja nicht, dass er rumkommt. Dann leider seine Lektion lernen, der Fisch rettet ihn. Aber bevor der Fisch den Menschen wieder ausspuckt, auf Befehl Gottes hin, muss er zuerst mal 3 Tage im Bauch des Fisches verbringen. Und denke, es hat den Jona sehr geprägt, denke, weil seine Predigt nachher war sehr kräftig. Hat Resultate gehabt, das hat er selber nicht geglaubt, dass er so gut predigen kann, noch diese 3 Tage eben im Bauch. Oder die Züchtigung kann auch nicht so deftig sein. Ja, wir denken immer bei Jona an den Rizinus, unter dessen Schatten er sich niederlässt und sich wohlfühlt. Und Gott schickt jetzt diesen Wurm, den Rizinus, der lockt den Rizinus an und der Rizinus verdorrt. Und Jona muss auch da seine Lektion lernen, von seinem Selbstmitleid, von seinem runterzukommen. Ob die Züchtigung Gottes an uns jetzt die sehr individuell ist, weil er kennt seine Pappenheimer, sehr individuell. Wie wir überhaupt sehen, dass das Wort in Johannes 15, da seien wir als einzelne Menschen angesprochen. Vorher im Weinberglied, im Alten Testament zweimal, war das Volk als Gesamtes, da war ein bisschen irgendwie eine Sippenhaftung. Aber im Neuen Bund eben sind wir als Einzelne angesprochen. Jeder hat seinen Heiligen Geist und jeder ist unter der Erziehung seines Vaters, der ein individuelles Programm hat. Für jeden von uns. Aber auf jeden Fall, alle Züchtigung, das gilt immer, alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Kommen wir zum letzten, zum zweiten Element unserer Heiligung. Sicher das, was uns am meisten gibt, weil es ist ein positives Element, das heißt, in Jesus bleiben. Ich denke, ohne können wir uns reinigen, wie wir wollen, wenn wir nicht die Verbindung in Jesus ausleben, nicht im Geist leben, dann bleibt alles leer. Im Galaterbrief schreibt Paulus, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Das Tun des Guten, wo Jesus der ist, der uns die Impulse gibt und die Kraft gibt, bringt in uns eine Dynamik hinein. Wir kennen das. Wo wir so ziemlich immun sind gegen alles Böse. Wenn wir in Jesus wirklich sind, dann ist die Zusage, der wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Das Fleisch ist schwächer als was die Dynamik des Lebens in Christus. Dadurch bleiben wir verwundbar und müssen wachsam bleiben, aber in Jesus, wenn wir in Jesus verbunden sein, dann sind wir wirklich stark und können alles überwinden, so wie er selbst überwunden hat. Jesus sagt, und damit kommen wir jetzt wirklich zum Schluss, er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und Vers 8, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Das wäre jetzt eine Predigt für sich. Aber wir wollen festhalten zum Schluss. Wenn wir Gott Freude bereiten mit unserem Leben, dann wird es mindestens 100-fach auf uns zurückstrahlen. Denn wir haben es mit einem Gott zu tun, der von sich sagt, geben ist seliger denn nehmen. Und in dem Sinn wünsche ich euch, dass wir alle immer größer werden, so wie diese fette Traube am Anfang. Und wenn die Zeit nicht rausreicht, sagen wir so, weil wir nicht mehr so alt werden, dann mindestens kleinere Trauben gibt es auch, die was trotzdem einen guten Wein angeben und Gott angenehm sein.